Westend-Perspektiven. Gefördert durch den Bezirksausschuss 8 Schwanthaler Höhe.
Westend 39, stabilste Gegend aus München.
Beste Viertel.
Westend.
Das Westend gefällt mir gut, da wohne ich ja schon seit 50 Jahren.
Das Westend, quirlig, eigenwillig, bunt. Wer hier durch die Straßen geht, spürt sofort diesen besonderen Mix. Alteingesessene Werkstätten, neue Cafés, junge Familien, alte Geschichten. Von Mai bis September haben wir Stimmen und Stimmungen eingefangen, nicht nur positive. Es geht ums Wohnen und Arbeiten, um Kultur, Genuss und Veränderung. Um ein Viertel, das ständig Neues ausprobiert und doch sich selbst treu bleibt. Im zweiten Teil unserer Reihe Westend-Perspektiven widmen wir uns der Kinder- und Jugendarbeit, dem großen Kulturevent Open Westend, der Gastronomie im Viertel und hängen als besonderes Schmankerl eine Borzentour an. Borzen, Sie wissen nicht, was das ist? Dann lohnt es sich besonders, dran zu bleiben. Was also bietet das Westend als eines der am dichtest besiedelten Stadtteile Münchens für Kinder und Jugendliche? Dass gerade hier das Element Wasser eine, nun ja, tragende Rolle spielt, erscheint vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlich, ist aber doch ganz naheliegend, zumindest im Hochsommer.
Wasserspielplatz. Da denkt man an kühlendes Nass bei sengender Hitze, an ein bisschen Abkühlung an besonders heißen Tagen. Pünktlich zu den sogenannten Hundstagen wurde die neue Wasserspielzone am Gullierplatz eröffnet, als Herzstück eines umfassend neu gestalteten Spielplatzes. Es hat allerdings eine ganze Weile gedauert, bis dieses Projekt endlich realisiert werden konnte. Vor 7 Jahren waren wir mit Florian Kraus, damals als Mitglied des Bezirksausschusses Schwanthaler Höhe, heute Leiter des Referats Schule und Sport der Landeshauptstadt, auf einem Stadtteilspaziergang unterwegs und haben Orte sowie Angebote für Kinder und Jugendliche erkundet. Hören wir mal rein.
Wir haben vom Bezirksausschuss eine Forderung vom Kinder- und Jugendrat aufgenommen, die im Stadtviertel einen Wasserspielplatz gerne hätten. Und da hat die Verwaltung jetzt den Spielplatz am Gullierplatz vorgeschlagen, weil da bei einigen Steinen schon ein Wasseranschluss liegen soll, den man wieder reaktivieren könnte.
Das war im Jahr 2018. Es hat also einige Zeit gedauert von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Wann genau das Projekt ins Leben gerufen wurde, das erfahren wir von Michael Schelle, dem Beauftragten für Kinder und Jugendliche im Bezirksausschuss Schwanthaler Höhe. Direkt am kühlen Nass am Gullierplatz sind wir mit ihm verabredet.
Meines Wissens ging das 2017 los. Da war hier im Stadtteil der Kinderaktionskoffer unterwegs. Das ist ein Beteiligungsformat von der Stadt München. Da kann sich jedes Jahr die Stadtteile bewerben dafür. 2017 haben sich aus allen möglichen Grundschulen, Horten und Kitas waren die Kinder aufgefordert, mit Kameras, mit Stift und Zettel, mit Bastelmaterialien durchs Viertel zu laufen und zu erarbeiten, wie sie ihr Viertel finden, was sie gut finden, aber vor allem, was sie sich fürs Stadtteil wünschen. Und da gab es eine unfassbar große Vielfalt an Vorschlägen und Ideen. Und das, was wir jetzt am Gullierplatz haben, das ist quasi die Essenz dieses Beteiligungsformats.
Es ist ja ein richtig großer Spielplatz, wo ein Poolplatz noch angeschlossen ist. Und wenn man sich rein anschaut, das, was für Kinder an Spielgeräten und Spielgelegenheiten bereitgestellt wurde, das hat schon ungefähr die Größe von einem Fußballplatz, also ungefähr 100 Meter lang, 60 Meter breit.
Also was halt der zentrale neue Schwerpunkt ist oder was das Ganze so besonders macht, ist, dass es jetzt einen sehr ausführlichen Anteil an Wasserspiel gibt. Der alte Gullierspielplatz vorher, jeder oder jede, der den kennt, das war so ein einzelner Felsen, der da auf der Wiese stand mit so einem kleinen Metallrohr, da hat es so rausgetropft. Und das, glaube ich, hat auch nur ab und zu funktioniert. Und der jetzige Wasserspielplatz ist halt riesengroß, ist inklusiv nutzbar. Man hat halt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu erfrischen oder mit Wasser zu spielen, was ja heutzutage in Zeiten von zunehmenden Hitzeperioden gerade für die Kinder im Stadtteil total wichtig ist.
Wir sitzen ja hier gerade im Moment bei circa 33 Grad an einem August-Nachmittag und es ist voll.
Ja, es ist Wahnsinn. Also das zeigt ja, wie wichtig das ist, dass es gute Spielplätze an zentralen Orten im Stadtviertel gibt. Und ich glaube, wir sind hier im Westend sehr gut versorgt, mit dem neuen Golierspielplatz, aber auch mit unserem sogenannten Affenspielplatz am Georg-Volldorfer Platz.
Das ist also auch ein Treffpunkt für Erwachsene.
Ja, das ist so ein ganz zentraler Ort hier im Stadtteil. Ich vergleiche das immer so mit so, ja, so einem dörflichen zentralen Platz, wo sich alle Bewohner und Bewohnerinnen des Viertels treffen können. Wir haben ja den Georg-Vollendorfer Platz, da ist es ja ähnlich strukturiert. Da haben wir einen Wochenmarkt, da haben wir die Interimsfläche für das Jugendzentrum vom NKJZ. Wir haben wahnsinnig viele Aufenthaltsmöglichkeiten und den Bolzplatz. Und das ist halt hier am Golierplatz, das ist so ein ähnlicher Charakter. Und das, glaube ich, ist für unser Stadtviertel total wichtig. Und das ist aber auch die große Qualität unseres Stadtviertels, dass wir sowas haben, weil das hat nicht jedes Stadtteil.
Jugendliche sind ja nicht so einfach zu erreichen. Also auch hier sieht man vor allen Dingen Kinder, auch Kleinkinder. Jugendliche eher so im Alter vielleicht von 12 bis 14, wenn man sagen kann, das sind dann schon Jugendliche. Aber die älteren Jugendlichen sind schwieriger zu erreichen. Gibt es da auch Angebote im Stadtviertel, außer den beiden Jugendzentren?
Wir hatten jetzt im Mai einen Graffiti-Workshop organisiert. Also den habe ich zusammen mit der Claudia Jovanovic von der IG Feuerwache organisiert.
IG Feuerwache ist ein Jugendzentrum?
Genau. Das war ursprünglich ein Antrag aus der Jugendversammlung im April 2024. Da haben wir eine Graffiti-Künstlerin und einen Graffiti-Künstler gewinnen können als Workshop-Leiter und haben eine Förderung vom Kulturreferat gekriegt und konnten am MK2-Gelände, das ist da auf der Höhe von der IG Feuerwache, konnten die Bretterwände da mit 30 Jugendlichen. Und also das war total toll. Wir haben da wahnsinnig schnell sehr viele Jugendliche erreicht. Da waren 30 Jugendliche da. Wir mussten leider manche auch wieder wegschicken, weil es dann einfach zu viel war. Wir sind gerade dabei, wieder einen ähnlichen Graffiti-Workshop zu organisieren, der dann im Oktober stattfinden soll.
Es gibt ja auch einen überdachten Jugendtreff in der Ganghofer Straße, ganz in der Nähe von dem Jugendzentrum IG Feuerwachen. Wird das angenommen?
Das wird gut angenommen. Das ist ein sogenannter Jugendcontainer. Den haben wir, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, schon 2023, im Sommer 2023 beantragt. Damals gab es dann leider keinen Container vorrätig. Das musste dann leider über die Stadt erst wieder ausgeschrieben werden. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis dann der richtige Platz gefunden worden ist. Aber das hat sich, glaube ich, gut etabliert. Und sowas braucht man im Stadtteil auch. So, ja, so Orte, wo sich die Jugendlichen konsumfrei treffen können und wo sie jetzt nicht so den sogenannten pädagogischen Zeigefinger im Rücken haben.
Jetzt sind wir vor allen Dingen so in dem Freizeitbereich oder auch dem Alltagsbereich von Kindern und Jugendlichen. Und da gibt es ja auch problematische Themen, wie zum Beispiel Mobilität im Viertel. Es ist ja doch so, dass Kreuzungen häufig zugeparkt sind und Kinder rein von der Größe her dann besonders gefährdet sind, wenn sie Straßen überqueren. Wie ist die Situation insgesamt zum Thema Sicherheit?
Ja, es ist ein bisschen geteiltes Bild. Einerseits ist das Viertel ja sehr klein und kompakt und man kann relativ schnell von einem Spielplatz, vom Golierplatz zum Beispiel, zum Georg-Vollendorfer Platz wechseln. Die Kinder müssen da jetzt nicht irgendwie in den Bus einsteigen und weit fahren oder mit der U-Bahn fahren. Aber es ist tatsächlich so wie du gerade gesagt hast, die Straßen sind sehr zugeparkt. Kinder, die meinetwegen 1,40 groß sind und an Autos vorbei müssen, die müssen wirklich relativ weit in die Straße reingehen, um überhaupt auf die Straße schauen zu können. Und das ist echt ein Problem. Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass Kinder, die machen ja meistens in der 4. Klasse ihren Fahrradführerschein und streng genommen dürften die dann mit Fahrradführerschein gar nicht mehr auf dem Gehsteig fahren. Also ich persönlich habe das meinen Kindern nicht erlaubt, weil ich finde das wahnsinnig gefährlich, hier im Stadtteil rumzufahren. Das weiß ich ja von Stadtteilpolizisten, Polizistinnen, die hier mit den Kindern Proberunden durchs Viertel fahren. Also da kann, glaube ich, noch mehr passieren. Aber das ist halt ein steter Prozess. Leider dauert es immer sehr lange. Also wir hatten jetzt Anglerstraße, Ecke Ganghofer Straße, diesen Zebrastreifen gekriegt. Das hat relativ viel Korrespondenz gebraucht durch unsere Vorsitzende im Unterausschuss Umwelt und Verkehr, die Manu Diebolder. Der ist es hauptsächlich zu verdanken, dass das dann endlich mal stattgefunden hat. Und das hatte auch 2 oder 3 Ortstermine gebraucht und diverse Verkehrszählungen durch das Mobilitätsreferat, bis es uns dann genehmigt worden ist, dass da ein Zebrastreifen hingekommen ist. weil das war auch eine Initiative von besorgten Eltern, von Kindern und Jugendlichen, die die Straße jeden Tag am Morgen queren, um in die Schule zu kommen. Und das hat wirklich lange gedauert, aber wir haben es jetzt endlich, Gott sei Dank. Und was auch toll ist, wir kriegen da jetzt, wir haben jetzt da Tempo 30 in der Ganghofer Straße.
Naja, vielleicht gibt es mittelfristig oder langfristig auch die Möglichkeit, mit einer Initiative, die woanders Superblock heißt, in München heißt es nicht Superblock, die ganze Verkehrssituation noch mal ein bisschen einzugrenzen.
Ja, wir haben ja im Bezirksausschuss den Antrag gestellt. Das heißt, also der Superblock, das heißt in München ja Nachbarschaftsviertel. Und primär die Idee vom Nachbarschaftsviertel ist in erster Linie mal die Klimaanpassung eines Stadtteils. Nachbarschaftsviertel werden ja einige Flächen entsiegelt und bepflanzt, was dazu führen soll, dass es einfach kühler wird in den Stadtvierteln und auch, dass man da besser leben kann. Weil wenn es so weitergeht mit der Klimakrise, dann wird es noch heißer werden und dann wird es auch für Kinder und Jugendliche immer unerträglicher. Der zweite positive Nebeneffekt, das hast du gerade angesprochen, ist tatsächlich auch eine Form der Verkehrsberuhigung, was dazu führen kann, dass dann auch das für Kinder ungefährlicher wird. Und was ganz interessant ist, das weiß man aus Barcelona, dass durch diese sogenannten Superblocks tatsächlich plötzlich wieder ganz viele Kinder auf der Straße spielen. Kenne ich noch, dass man früher als Kind sogar auf der Straße spielen konnte, da war der Verkehr deutlich geringer und es war deutlich weniger zugeparkt und die Autos waren viel kleiner. Das ist was ich mir erhoffe. Bis es soweit ist, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern.
Und man muss wahrscheinlich auch abwarten, was im nächsten März die Kommunalwahlen denn so erbringen.
Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und da sind natürlich alle Parteien in ihrer entsprechenden Ausrichtung bemüht, da stärker zu werden und sich damit einzubringen. Ich kann das nur von unserer Partei sagen, wir als Grüne, wir wollen natürlich, dass das Nachbarschaftsviertel kommt und das auch möglichst schnell, wenn ich mir das aussuchen könnte. Und deswegen müssen wir halt auch wieder stark werden.
Nicht nur die Grünen sprechen sich für das Projekt Nachbarschaftsviertel aus. Der Pilot dazu wurde allerdings erstmal ins nächste Jahr vertagt. Mal sehen, was da kommt oder eben auch nicht kommt. Mit Michael Schelle, dem Beauftragten für Kinder und Jugendliche im Bezirksausschuss Schwanthaler Höhe, haben wir über den neuen Wasserspielplatz am Gullierplatz gesprochen und uns über weitere Angebote speziell für Jugendliche informiert. Darüber hinaus waren die Gefahren beim Überqueren von einigen Kreuzungen im Viertel ein Thema, ebenso wie die Perspektiven für mehr Grünflächen und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung. Auch musikalisch hat das Westend so einiges zu bieten. Zum Beispiel die Sängerin Mola. Aus ihrem Album Schnee im Sommer hören wir den Song Nichts macht mich kaputt. Ich mach es kaputt.
Schau, Baby, ich kann über Scherben gehen.
Lora München auf der 92.4.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
In unserer Sendung Westend-Perspektiven auf Lora München mit Schwerpunkt auf Kultur im Viertel darf natürlich das Open Westend nicht fehlen.
Open Westend. Unter diesem Motto öffnen jedes Jahr im Frühjahr die Ateliers in der, wie man auch sagt, Schwanthaler Höhe. Die KünstlerInnen des Viertels zeigen ihre Werke. Wie ambitioniert sie sind, vermitteln 50 Ausstellungen, 15 Veranstaltungen und 2 Führungen. Gefühlt ist die halbe Nachbarschaft auf den Beinen und besucht die Kreativen. Wir haben uns eine Werkstatt, ein Atelier und eine Installation ausgesucht, wo Kunst und Kleingewerbe ganz organisch zusammenkommen. Unser Rundgang beginnt in der Parkstraße in einem Hinterhof mit Zugang zu einer kleinen Werkstatt.
Hallo, ich bin Joachim. Unter dem Label Jobinski mache ich Taschen aus wiederverwendeten Materialien. Ich nehme alte Gepäckstücke, die nicht mehr gebraucht werden, Reisetaschen, Rucksäcke, trenne die auf, hebe die Materialien in meinem kleinen Lager auf und mache daraus neue kleine Accessoires, Organizer, Fahrradtaschen, Umhängetaschen, alles Mögliche, genau. Das mache ich und heute beim Open Westend habe ich zum ersten Mal alles ausgebreitet, was so auf Lager ist.
Und da kommen jetzt Leute vorbei, vielleicht auch mit eigenen Materialien oder eigenen Taschen, die umgebaut werden können?
Ich habe auch angeboten, dass man was, wenn was kaputt ist an der Tasche, ein Reißverschluss oder ein Gurt abgerissen ist, dass ich das, wenn es schnell gemacht ist, auch einfach live repariere. Das ist auch schon in Anspruch genommen worden. Ich habe schon Reißverschluss ausgetauscht und einen abgerissenen Gurt repariert. Und ansonsten zeige ich einfach, was bei mir möglich ist. Ich mache viele Taschen auf Anfrage. Einfach, wenn die Leute was Bestimmtes brauchen oder sich was wünschen, dann stehe ich mit meiner Nähmaschine bereit.
Das ist ja eine ganz gute Geschichte, finde ich. Vor allen Dingen deshalb, weil ja jetzt in unserer Wegwerfgesellschaft schnell mal irgendwas auf dem Müll landet und eigentlich noch gut genug wäre, um das weiterhin benutzen zu können, oder?
Absolut. Ich habe meine eigenen Taschen immer aus irgendwas Altem genäht. Ich kann schwer wegschmeißen und ich kann auch schwer an einer zu verschenken Kiste vorbeigehen, ohne mal reinzugucken. Und wenn ich auf einen Wertstoffhof gehe, dann blutet mir das Herz. Es ist einfach viel zu viel, was weggeschmissen wird. Die Leute, die meine Taschen sehen und das verstehen, finden die Idee eigentlich auch mal ganz gut.
Vielleicht können wir mal einen kleinen Rundgang machen und dann so vorstellen, was hier alles zu kaufen und zu besichtigen gibt. Erzähl doch mal.
Ich habe hier so Dummy-Fahrradrahmen aufgebaut. Da sind quasi Taschen für den Rahmen, Rahmentaschen, Framebags ausgestellt. Da habe ich ein paar verschiedene einfach mal hingehängt. Am besten ist es natürlich, wenn man sich ein Frameback custom Maß anfertigt macht, dass es genau auf den eigenen Rahmen passt. Es ist eher ein Anschauungsmaterial.
Angenommen, es kommt jemand und sagt, er möchte also jetzt eine genau auf seinen Rahmen angepasste Fahrradtasche. Würdest du sowas übernehmen können?
Total gerne. Das mache ich richtig gerne. Ich gucke dann auch immer, dass es irgendwie farblich und vom Style, vom Material gut zum Fahrrad und zum Fahrerin passt. Das mache ich richtig gerne. Und die Leute lieben es natürlich auch, eine Tasche extra für ihr Rahmen hergestellt bekommen zu kriegen. Ja.
Und es gibt ja größere Taschen, oder? Also nicht nur jetzt für den Rahmen, sondern auch für einen Lenker, vielleicht auch für den Gepäckträger?
Es gibt auch größere Taschen. Ich habe da drin, da können wir nochmal reingehen, noch eine richtig große Randonneur-Tasche, nennt sich das.
Randonneur, das ist so der Reiseradler, oder?
Genau, das ist so der alte französische Reiseradler. Da habe ich angepasst an so einen Klassiker auch eine eigene Tasche gemacht. Die habe ich auch schon für Kunden auch nachgenäht und das ist quasi der große Kofferraum für den Radreisenden.
Es sind ja unglaublich viele verschiedene Materialien. Vielleicht zeigst du uns irgendwie so das Exotischste, was es an Material gibt, was du verarbeitet hast.
Ich gehe einfach mal durch, ich kann mich auch ein bisschen erinnern, was mal gewesen ist. Zum Beispiel diese orangenen Taschen, das ist eine alte LKW-Plane. Die hat mir ein Freund geschenkt, die hat er selber irgendwo mal gerettet, fand sie gut, konnte sie aber nicht benutzen. Jetzt hat er sich total gefreut, dass da Taschen draus gegangen sind. Diese großen Einkaufstaschen mit den Koi-Karpfen drauf, das war mal ein Sitzsack, den ich auch einfach abgestoppt habe. Ich finde, das ist ein richtig schönes Muster. Vieles war mal ein Rucksack. Das war auch mal ein alter Brooks-Rucksack, der schon von Haus aus so used aussah. Der ist auseinandergefallen, habe ich eine neue Umhängetasche draus gemacht.
Dann gehen wir nochmal rein und du zeigst mir deine große Randonneurs-Tasche. So, jetzt sind wir jetzt hier in der Werkstatt. Da sind alle möglichen Gerätschaften und Materialien. Und einige Kollegen sind also auch jetzt hier am Werkeln. Und hier sieht man jetzt ein ziemlich altes Fahrrad, nicht jetzt mit Scheibenbremsen, sondern so richtig nur mit den alten Cantilevers, so heißen die, glaube ich, oder so ähnlich.
Ganz richtig,
und ja. Ein Sattel, ich glaube, das ist auch schon ein historischer Sattel jetzt von Brooks, oder?
Richtig, ja.
Und wo sind jetzt die großen Taschen?
Also, ich habe hinten am Sattel so ein kleines Gestell mir zusammenlöten lassen von einem Freund, dass die Tasche ein bisschen Stabilität hat und am Sattel hängt quasi diese Randonneur-Tasche, der Kofferraum und vorne habe ich auch noch einen Gepäckträger. Das ist auch quasi wie eine Box, die ich aufklappen kann, um schnell reinzugreifen.
Ist ja eine schöne Kombination. Wir haben ja jetzt unsere Themen einerseits Kultur und andererseits Kleingewerbe. Insofern passt es eigentlich bei dir bei beides rein, oder?
Ich finde auch. Also Nähen ist ja irgendwie einerseits ein Handwerk, aber es ist auch durchaus mit einer großen kreativen Komponente. Also jede Tasche ist einzeln. Ich muss gucken, welche Farben, Materialien zusammenpassen, dass es ästhetisch aussieht. Und dadurch, dass es alles Unikate sind, ist es irgendwie auch was Besonderes und durchaus Künstlerisches, ja.
Von Joachim, der in seiner Werkstatt Fahrradtaschen upcycelt, wie es neudeutsch heißt, fahren wir ans andere Ende der Parkstraße bis zum Atelier von Anne Schmidt. An den Wänden hängen Porträts von Frauen mit erklärenden Texten. Anne erklärt uns, um was es geht.
Ja, das ist ein Projekt, das ist aus einem Online-Adventskalender entstanden, den ich vor 2 Jahren gemacht habe, über Jazzmusikerinnen. Also es sind inzwischen aus den 24, 32 verschiedene Jazzmusikerinnen geworden. Die jüngste ist im Jahr 1968 geboren und das sind eigentlich alles Frauen, die nachfolgende Generationen beeinflusst haben.
Da geht schon mal los bei Katharina Valente. Ist nur im weitesten Sinne Jazz, oder?
Naja, sie hat als Jazzmusikerin angefangen. Sie hatte wirklich, war eine wahnsinnig gute Musikerin und ist so ein bisschen auch das Beispiel, wie das deutsche Showgeschäft so manche Künstler in gewisser Weise auch verheizt hat.
Joni Mitchell ist dabei. Jazz?
Joni Mitchell hatte eine große Jazz-Affinität, hat auch mit Fusion-Musikern Wayne Shorter und Jaco Pastorius zusammen gespielt. Kam beim Publikum leider nicht so ganz an. Eine Ausnahme war Charles Mingus, hat sie kurz vor ihrem Tod entdeckt und ihr vorgeschlagen, die Texte für sein letztes Album zu schreiben. Und da ist eine Zusammenarbeit entstanden.
Kann man denn die schönen Zeichnungen und die entsprechenden Porträts dazu, kann man denn die auch nach dem Open West End nochmal sehen bei dir?
Also erfahrungsgemäß hängen die Ausstellungen vom Open West End bei mir immer länger, aber eigentlich wäre der Plan, daraus schon ein Buch zu machen.
Oh ja, okay. Und der Verlag, den gibt's schon?
Nein. Da werde ich jetzt mal anfangen, einen zu suchen. Ich versuche auch die Texte so zu schreiben, dass sie mehr mit dem Leben als mit dem Musikeinfluss zu tun haben.
Vielleicht hilft dir unser kleiner Beitrag, dass sich vielleicht eine Verlegerin meldet dazu.
Ich nehme auch Verleger, also ich bin da gar nicht so.
Unsere dritte Station ist die Kirche St. Benedikt in der Schrenkstraße, wo mitten im Kirchenschiff eine säulenartige Installation bis unter das Dach reicht. Brigitte Reichel, die das Kunstwerk schuf, besuchten wir anschließend in ihrem Atelier.
Der Hintergrund ist, dass ich eine Sammlerin bin auf der einen Seite. Also ich sammle Papiertüten, weil die schmeißt man natürlich nicht gleich weg, wenn man ein guter Bürger ist. Und hatte eben so viele Papiertüten von Bäckereien. Und dann habe ich natürlich auch bemerkt, also während der Corona-Zeit, aber auch schon vorher in den letzten Jahren, dass ganz viele Kleinbäckereien, Privatbäckereien einfach ausgestorben sind, sage ich mal, oder zumachen mussten. Ja. Und ich finde das wahnsinnig traurig. Also ich finde es erstens wahnsinnig traurig, wenn ein Familienbetrieb nicht mehr weitermachen kann, weil kein Nachfolger da ist. Oder eben, weil sie die Miete vielleicht nicht mehr zahlen können oder wie auch immer, weil die Leute vielleicht lieber zum Lidl gehen oder zum Aldi. Ich will da niemanden anprangern, wirklich nicht. Mir geht's nicht darum, dass ich sage, weil die Leute sind blöd, wenn sie beim Lidl kaufen. Aber bitte, wenn ihr könnt, dann kauft gutes Brot beim kleinen Bäcker oder Konditor.
Und dann haben Sie jetzt sich entschlossen, offenbar da eine Installation draus zu machen, aus diesen ganzen Papiertüten.
Ja, ich bin immer in Deutschland unterwegs, auch oder überhaupt in Europa mit Installationen und habe jetzt die erste Installation schon in Dresden gemacht im Oktober zum Thema Brot, weil da ging es um Nachhaltigkeit. Das war meine erste Installation. Und dann habe ich mir gedacht, aha, beim Open West End in der Kirche St. Benedikt, da mache ich ja öfter Installationen und da würde doch dieses Thema wunderbar passen. Und dann habe ich zum Pater Gino, das ist der Pfarrer von der St. Benediktskirche, schon im Oktober oder im November gesagt, ich werde eine Installation machen und der Titel ist Unser tägliches Brot gib uns heute. Und das fand er ganz toll.
Vielleicht können Sie ein bisschen erläutern, unseren ZuhörerInnen, wie die Installation ausschaut. Ist ja ziemlich spektakulär.
Dankeschön. Also das sind 225 Tüten von privat kleinen Bäckereien, Konditoreien. Das war ein aufwendiger Prozess. Erstens musste ich schauen, dass ich genügend Tüten herkriege. Also dann habe ich dann, Faschingszeit war gut, da einen Krapfen kaufen, da einen Krapfen kaufen. Dann habe ich die Tüten eben auseinandergeschnitten, also jede Tüte auseinandergeschnitten, gebügelt und dann wurden die eben kollagiert. Bei dieser Installation sind es 4 Tüten quer aneinander geklebt. Und dann wurde das Ganze verklebt und es ist insgesamt 14 Meter von Papiertüten.
Die 14 Meter, die stehen also wirklich jetzt mitten in dem Kirchenschiff und gehen im Prinzip bis ganz oben hin. Und das ist wirklich ganz spektakulär, wenn man da reinkommt, denkt sich, es ist eigentlich die Kirche. Und dann geht man jetzt auf diese Installation zu und sagt, was ist jetzt hier mit den Papiertüten?
Ja, ich denke, wir hatten auch gestern die Eröffnung dazu und gut, die Leute, die jetzt gestern da waren, die kennen teilweise die Installationen in der Kirche und fanden das auch ganz spannend wieder mal und natürlich auch sehr treffend zu dem Thema, ne?
Wir haben in der letzten Jahr hatten wir eine Podiumsdiskussion gemacht und ich bin dann im Vorfeld durch das Viertel gegangen. Da ging es also jetzt auch um Kleingewerbe. Mhm. Und da war ich in einigen Bäckereien. Mhm. Und da ist mir gesagt worden, es gibt also jetzt im Westend keine Bäckerei mehr, die selbst backt. Es gibt also nur noch die Ketten. Man mag natürlich auch sagen, okay, es gibt also jetzt Münchner Ketten, die jetzt wirklich nur ganz vernünftige Backwaren produzieren. Mhm. Aber eigentlich ist es doch schlimm, dass so ein Handwerk in einem gewachsenen Viertel wie das Westend nicht mehr stattfindet.
Ja, genau. Da haben Sie völlig recht. Ich kann Ihnen nur recht geben. Genau darum geht's mir. Ich meine, es ist eine Katastrophe. Das ist ja auch in meinem Text. Also früher war überall irgendwelche mehrere Konditoreien. Jetzt muss ich aber eine Lanze brechen für Laien. Es gibt 3 Konditoreien, Bäckereien. Und zwar 2 backen noch selber Brot davon und Kuchen auf. Und ein Mini-Konditor eigentlich, den gibt es so lange, wie es mich gibt. Da hat meine Familie früher schon eingekauft.
Und jetzt muss ich mich gleich mal korrigieren in Bezug aufs Westen. Jetzt fällt mir nämlich ein, es gibt eine französische Konditorei. Und zwar eine Patisserie, die, glaube ich, die backen auch direkt dort.
Naja. Am Ende sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Denn es ging um eine 14 Meter hohe Installation in der Kirche St. Benedikt. Sie besteht aus Brottüten. Die Künstlerin Brigitte Reichel schilderte uns, wie sie darauf kam. Das war unser kleiner Rundgang durch das Open West End. Einem Wochenende der offenen Türen in Sachen Kunst im Viertel.
Entschuldigung, ich würde gern noch mal, Liebe ist brutal.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
Wir sind zurück auf LoRa München und unserer Sendung über das Münchner Westend und blicken nun auf die Gastroszene im Viertel. Wirtshäuser, Edelrestaurants, Dönerläden und vor allem Schanigärten. Nichts hat sich im Viertel mehr verändert in den letzten 10 und besonders letzten 5 Jahren als die Gastronomie. Wir schauen uns das mal genauer an. Was hat sich verändert, langfristig, aber auch kurzfristig? Welche kulinarischen Trends prägen das Viertel? Und was heißt das für die BewohnerInnen mit prallen oder weniger gut gefüllten Geldbeuteln?
Gastronomie im Westend, das ist eine lange Geschichte. 1927 gab es bereits 100 Wirtschaften im Viertel. Die Gäste waren vor allem Familien und ledige Männer. Alleinstehende Frauen eher weniger. Viele Wohnungen hatten keine Küchen. Wer sich's leisten konnte, ging in die Gasthäuser zum Essen. Rund 50 Jahre später dominierten dann neben den traditionellen bayerischen Wirtschaften italienische und griechische. Wir sind verabredet mit Sarah Seslein-Kon zum Blick. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Integration im Bezirksausschuss Schwanthaler Höhe. In unserer ersten Frage geht es um die vielen stylischen Restaurants, die in den letzten Jahren vor allem Pächter mit asiatischen Wurzeln eröffneten.
Klar ist es auffällig, dass sehr viele Asiatinnen und Asiaten hinzugekommen sind. Ich meine, es ist auch bei der Gastronomie irgendwie so um Angebot und Nachfrage, dass gerade diese Küche einfach sehr beliebt ist bei der Bevölkerung und das natürlich auch in der Schwanthaler Höhe.
Die sogenannten Young Urban Professionals, also Leute, die gut verdienen, die jung sind, die gehen zum Essen, teilweise mittags, teilweise abends. Und die Lokale, vor allen Dingen an die Schanigärten, die sind voll, erstaunlich voll.
Ja, also erstens, klar, können sich die Leute das leisten. Oft haben die aber die Lokale auch Mittagsangebote. Und dass es gerade so Ein-Personen-Haushalte für die Leute sich oft blöd, teilweise auch gar nicht lohnt, für sich selber zu kochen, gerade wenn das vielfältige Küche sein soll, dass sie dann auch auswärts mittags essen.
Es gibt ja noch die alten langen Wirtshausbänke in manchen traditionellen Gaststätten. In der Zwischenzeit, gerade in den stylischen Restaurants, sind es eher enge Zweiertische.
Ja, ich bedauere das sehr, weil das erste Lokal, wo ich als Bedienung in München gearbeitet habe, war der Atzinger in der Schellingstraße. Und da hatten wir doch diese langen Bänke. Und da ist wirklich an einer Bank ist da alles zusammengekommen. Studentinnen, Künstlerinnen, also Leute, die nicht unbedingt miteinander kommuniziert hätten, aber so quasi gezwungenermaßen, weil wir Bedienungen auf Umsatz bezahlt waren und die dann schon so auch zusammengesetzt haben. Könnte mir vorstellen, dass unter anderem auch Corona dazu beigetragen hat, dass das vielleicht kleiner ist und dass es halt von den Leuten anscheinend auch nicht mehr so gewollt ist. Was ich persönlich tatsächlich sehr schade finde.
Es gibt ja Restaurants, das ist mir selbst so passiert, da bekommt man erstmal eine englischsprachige Speisekarte.
Ja, ich persönlich finde das ganz unmöglich, weil es ja Leute ausschließt. Also wie kann davon ausgegangen werden, dass jeder Englisch spricht?
Man kann ja von einer gewissen Exklusion, also einer Ausgrenzung von Menschen, die jetzt im Westend wohnen, die sich das vielleicht gar nicht mehr leisten können, in ein Restaurant oder in ein Lokal zu gehen.
Ja, jetzt komme ich selber aus der Gastronomie und klar ist es teuer auszugehen. Allerdings finde ich, manchmal haben die Menschen da auch ein ganz komisches Verhältnis dazu, wo sie gerne Geld ausgeben und für was sie Geld ausgeben und für was nicht. Beispielsweise, wenn es für die Leute ganz normal ist, Unsummen bis hin zu einer Dubai-Schokolade, wo über 20 Euro ausgegeben wird, dann aber sich beschweren, dass dort Döner zu teuer wird. Vielleicht auch gar nicht sehen, was da alles drin ist. Dass da ja Fleisch drin ist, dass da Gemüse drin ist, dass das Brot ist, dass die Arbeitskraft gezahlt werden muss, dass die Pacht gezahlt werden muss.
Teilweise geht es ja auch in Richtung Take-Away, dass die Menschen nicht mehr sitzen in den Lokalen oder davor, sondern die Essen entweder mitnehmen oder auch bestellen, was wieder Auswirkungen hat auf den Verkehr, also auf die Verkehrsbelastung im Westend.
Ja, das ist natürlich ein Trend, den ich beobachte, den ich aber auch absolut nicht nachvollziehen kann. Das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, die es ja meistens genauso viel kostet und ich dann nicht die Bedienung habe, ich dann mein eigenes Geschirr hernehmen muss. Also, dass die Leute halt nicht kochen wollen, aber trotzdem zu Hause essen wollen, ist ein Trend, klar. Ob sich das jetzt so von dem Autoverkehr so groß auswirkt, weiß ich jetzt nicht.
Und was sagen die BewohnerInnen des Westends zu den kulinarischen Angeboten im Viertel? Wir haben einige über ihre Präferenzen befragt.
Asiatisch ist gut, die Italiener in der Gegend sind auch gut. Ja, eigentlich querbeet. Und ein paar bayerische Lokale haben wir auch.
Ich mag eigentlich alle Küchen. Ich gehe abwechselnd in alle. Ja, wenn das Wetter es zulässt draußen. Ja, Schranigarten.
Und wie finden Sie insgesamt das Angebot jetzt im Westend gastronomisch gesehen?
Sehr vielfältig. Das hat sich in den letzten Jahren sehr gesteigert. Ein sehr gutes Angebot. Ich gehe eigentlich gar nicht mehr woanders hin.
Es wird selten gekocht?
Nein, ich koche gerne. Aber es ist eine Abwechslung. Wenn ich Besuch habe, dann gehen wir essen.
Meine persönliche Meinung, zu weniger Kneipe. Die Kneipe, das ist die Herd von München.
Es fehlt eigentlich bayerische Küche. Weil da gibt es schon viele Asiaten, aber bayerische Küche,
genau.
Man vermisst schon. Letzte 10, 12 Jahre, sagen wir mal, fehlt uns schon viel bayerische Küche. So wie früher, wie beispielsweise bei Augustinerkeller,
genau. Und
soll ich jetzt sagen.
Das ist jetzt alle Ausländer oder bin ich selber oder er aus Jugo, aber keine deutsche Kneipe.
Wir gehen gerne mal zum Asiaten hier, aber man hat ja wirklich eine große Auswahl vom Schnitzel über gut bürgerlich. Das ist schon angenehm, muss ich sagen. Ich bin eigentlich Schwabinger, aber wohne jetzt seit 16 Jahren hier im Westend und also gastronomisch ist einiges vorhanden, da kann man sich nicht beschweren. Also wir gehen schon regelmäßig, wenn es die Kasse erlaubt, gerne mal essen.
Italienisch oder Griechisch? Es kommt dann schon mal das, was Asiatisches auch ist. Aber
und das Angebot insgesamt, finden Sie das in Ordnung im Westend?
Mehr als genug.
Zu viel? Also rein vom Lärm her?
Ist okay, mal das einmal. Ein Wochenende ist so, wo es lauter zugeht, aber okay. Wenn man an der Wiesn wohnt.
Die meisten Befragten sind also zufrieden mit dem gastronomischen Angebot im Westend. Aber nicht alle. Weiter geht's in unserem Interview mit Sarah Sesslein Konsumblick vom Bezirksausschuss Schwanthaler Höhe. Dann kommen wir zum Thema, das sich jetzt aus der Pandemie erst richtig entwickelt hat, die Schanigärten. Die haben ja das Westend verändert. Es gibt immer mehr Freischankflächen. Was hat das für Auswirkungen aus deiner Sicht?
Also erst einmal bin ich komplett absolute Befürworterin der Schanigärten, weil es hat einfach einen wahnsinnigen Flair. Es verändert das Viertel zum Schönen definitiv vom Straßenbild her. Und, also ich sag jetzt mal, ich bin parteilos auf der Liste der Grünen. Von unserer Fraktion kann ich sagen, dass wir ja den Autoverkehr aus der Schwanthaler Höhe auch draußen haben wollen. Also, dass es durchaus auch gewollt von unserer Seite ist, dass Parkplätze wegfallen, was manch andere Fraktion, manch andere Anwohnerinnen und Anwohner ärgert. Okay. Und da gehen die Meinungen auseinander.
Wie beurteilst du die Verkehrssituation? Es ist ja dann teilweise schon ganz schön eng und unübersichtlich, wenn neben den Schanigärten auch noch Autos parken. Also gerade für RadfahrerInnen wird es dann teilweise schon schwierig, dann noch durchzukommen oder sich hinter die parkenden Autos zu stellen und zu warten, bis dann der Gegenverkehr vorbeigekommen ist.
Das stimmt absolut. Allerdings ist meine Lösung weiter weniger Autoverkehr in unserem Viertel. Also wir haben einfach definitiv viel zu viel Autos in unserem Viertel. Und das sind natürlich Leute, die hier durchfahren, die Abkürzungen suchen, aber es sind vor allem auch die Anwohnerinnen und Anwohner, die einfach selber hier mit dem Auto unterwegs sind. Und das ist einfach, auch wenn man sich irgendwie das Klima anschaut, in welche Richtung das geht, das ist einfach zu viel und das muss weniger werden. Und deswegen stört es mich nicht, wenn es unbequemer wird für den Automobilverkehr. Was wir weitermachen müssen, ist den Radverkehr unterstützen. Sage ich beispielsweise, finde ich es immer noch ziemlich gefährlich, die Schwanthaler Straße runterzufahren, wo ich mich selber zu diversen Uhrzeiten nicht traue und andere Wege suche.
In der Gegenrichtung meinst du jetzt oder auch in beide Richtungen?
Ab dem Forum in beide Richtungen. Unserer Meinung nach wäre auch die Möglichkeit da, dass man das Parkhaus hier im Forum nutzen könnte, was ja größtenteils leer steht. Und da befürchte ich schon, dass das auch oftmals an der Faulheit der Menschen liegt.
Und am Geldbeutel natürlich.
Auf der anderen Seite, wenn man sich ein Auto leisten kann.
Und im Westend wohnt?
Und im Westend wohnt, dann weiß ich nicht, warum es dann daran gerade scheitern soll.
Es gibt ja Ecke Golier und Parkstraße einen sogenannten Späti, also ein Begriff, der offensichtlich von den Berlinern übernommen worden ist. Und da gibt's ja immer wieder Konflikte zwischen den Feiernden und den AnwohnerInnen. Wie ist deine Position dazu?
In dem Eck kommt mehr zusammen. Ich sage jetzt erstmal vorausgehend, finde ich es ja tatsächlich schade, dass wir so wenig Spätis haben. Das kenne ich ja aus anderen Städten, tatsächlich auch Berlin, Hamburg, aber auch Istanbul, wo es eigentlich das an jeder Ecke gibt und was ganz normal ist, dass man da auch länger einkaufen kann. Und so viel haben wir jetzt da ja in der Schwanthaler Höhe nicht. An dem Eck findet so ein gewisses Kornern statt. Das ist so ein Name dafür.
Kornern kommt ja so von Ecke, oder?
Genau, dass eher jüngere Leute sich ein Bierchen holen und dort verweilen. Die sind gewandert, die waren vorher in der Schwanthaler Straße. Da gab es ja auch ein Späti und da gab es auch eine sehr beliebte Bar. Seit es das beides nicht mehr gibt, sind die gewandert da an die Ecke Golier-Parkstraße. Klar, und das liegt daran, dass die gerade die Jugend halt einfach wenig Geld hat. Also wenn man sich überlegt, in einen Club zu gehen, das ist ja fast unbezahlbar mit Eintrittspreisen und Getränkepreisen. Deswegen halten sie sich jetzt dort auf, was natürlich interessant ist, weil sie im Späti da ihr Bier holen können, weil dort auch eine Bar ist. Es gibt klar Leute, denen das zu laut ist, aber ich glaube nicht, dass alle Anwohnerinnen und Anwohner das so großartig stört.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Weiter geht's in unserer Sendung Westend-Perspektiven auf Lora München mit den Fragen, was macht eigentlich eine gute Kneipe aus? Oder ein Pub oder eben eine Borzen? Ist das nicht eigentlich alles das Gleiche? Unsere Kollegen Robby und Clemens haben sich die Borzen im Münchner Westend einmal genauer angesehen und versucht herauszufinden, was eine Borzen ausmacht und wie sich die Szene im Westend so entwickelt hat.
So, hallo, hier der Clemens, rasender Reporter für Radio Lora, zusammen mit
dem Robby, der jetzt endlich Feierabend hat. Servus.
Und wir haben Feierabend, es ist ein Donnerstagabend hier und wir sitzen im Westend, wir sitzen am Golierplatz, es ist etwas regnerisch. Was machen wir zum Feierabend? Da gibt es eigentlich nur eine wirkliche Antwort und das ist die
Keudehäube in der Borzen.
Und an Borzen mangelt es hier tatsächlich nicht im Westend und ich denke, wir schauen uns einfach mal um und gehen in die nächste Borzen rein. So, da vorne ist ein Etablissement, was behauptet, eine 5-Sterne-Borzen zu sein.
drüber steht Trappentreustüberl, aber 5 Sterne ist gerade meine Liga.
Ja, ab da kannst du ja bloß noch bergab gehen, da fangen wir mit an. Schauen wir mal rein. Servus, kannst du uns vielleicht 2 Weißbier machen?
Ja, logisch mache ich dir 2 Weißbier.
Ah, perfekt, geil. Sollen wir eigentlich gleich mit kurzen reingehen oder nicht?
Ja, warum denn nicht? Der Feierabend kann nur besser werden.
Gehört sich das so in der Borzen, oder? Muss man schon eigentlich einen kurzen dazu bestellen?
Ja, das meiste ist eigentlich immer so ein Gedeck. Ein Bier und ein kurzen.
Was empfiehlst du denn da?
Die meisten trinken Asbach-Cola, die meisten einen Obstler, je nachdem.
Obstler klingt super. Gehen wir mit dem Obstler rein. Machst uns 2 Obstler bitte, danke. Prost zum Wohl.
Prost.
Obstler gleich hinterher, zum Wohl.
Lass das schmecken.
Oh ja, das ist ein guter. So, jetzt müssen wir uns vielleicht bei so einer Borzen-Sache auch erst einmal überlegen, woher kommt denn der Begriff eigentlich?
Ich weiß, kommt aus dem Jiddischen.
Genau, und zwar heißt es ja in Österreich nicht Borzen, sondern es heißt Beisen. Ja? Und das hat aber tatsächlich den gleichen Ursprung. Nämlich kommt es aus dem Rotwelschen, beziehungsweise dem Jiddischen Bais, was aus dem Hebräischen Bait kommt, was Haus bedeutet. Also Borzen ist eigentlich eine bayerische Abwandlung vom Jiddischen.
Ja, dann Mazel Tov. Also die 5 Sterne hat es verdient.
Alex, sag mal, was ist jetzt der richtige Name? Ist es jetzt Trappentreustübel oder ist es 5-Sterne-Borzen?
Also der Originalname ist Trappentreustübel, den gibt es seit 35 Jahren. Und vor 13 Jahren, wo meine Mama den Laden dann übernommen hat, da hat sie sich gedacht, wir machen die 5-Sterne-Borzen draus. Und dann haben wir aber gemerkt, ja gut, der alte Name ist eigentlich doch eigentlich auch ganz cool. Und deswegen ist dann der Doppelname entstanden, eben Trappentreustübel 5-Sterne-Borzen. Genau, und den haben wir jetzt seit 13 Jahren. Ich habe jetzt vor 2,5 Jahren übernommen. Genau.
Läuft eh, oder?
Ja, passt.
Ja. Ja. Und sag einmal, Borzen, was heißt das für dich? Wie würdest du sagen, was ist eine Borzen für dich? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, manche beschreiben es wie ein Wohnzimmer, wo es herkommt zum Reden, zum Quatschen, Socializen, wie man es auch immer nennen will. Also ich würde sagen, eine Kneipe, wo es hauptsächlich Schnaps und Bier gibt, so vielleicht eine Weinschorle und sowas, das haben wir auch, klar. Aber bei uns gibt es jetzt keine Cocktails oder so. Genau, das würde ich sagen, das ist ein Botzen.
Ja, okay, super. Dann haben wir jetzt halt eigentlich unser Bier getrunken. Packen wir weiter, müssen wir bloß noch zahlen davon. Alex, können wir mit Karten zahlen bei dir, bitte?
Bei uns zählt das Motto, nur Bares ist Wahres.
Ja gut, mein, haben wir dabei. Passt eh. Danke dir, Marlene. So, das war ja jetzt nicht schlecht für den Anfang, gell? Aber wir müssen schauen, dass wir weiterkommen. Wir haben ja ein Giro di Vestendo hier geplant.
Und ich würde sagen, 5 Sterne waren es gerade, aber kein Traum. Deswegen gibt es hier Kaffeebar Dream.
Borzen heißt ja auch nicht immer das, was wir jetzt gerade in der 5-Sterne-Borzen hatten, sondern das ist ja einfach ein Heim, ein Haus, ein uriger Laden. Und deswegen schauen wir jetzt mal hier in die Dream Bar.
Traumhaus.
Ich denke, das ist so ein Arschloch, ja, aber es gibt sich noch super interessant machen. Weißt du, ich meine, weil jemand
so wie es halt so läuft. Und wenn Borzen abhängt, trifft man auch Leute aus dem Viertel.
Hi Helena!
Hey, schön dich zu sehen.
Eine Sache ist dir aufgefallen an Borzen.
Ja, also ich kenne das Westend schon lang und was ich so interessant fand, so diese ganzen hermetisch abgeschlossenen Borzen. Während der Corona-Zeit haben die sich so geöffnet, weil dann plötzlich überall Tische draußen standen. Und man hat die Leute gesehen, die da eigentlich so sind. Und ich habe das Gefühl, das ist so geblieben und hat die Borzen so ein bisschen geöffnet.
Borzen sind schon tendenziell eher männerdominierte Räume, würde ich jetzt mal behaupten. Also aus meiner Erfahrung raus. Wenn du in eine Borzen gehst, hier im Westend oder sei es woanders, wie siehst du das, wie empfindest du das?
Ja, ich habe schon auf jeden Fall eine Hemmschwelle, würde ich sagen. Aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt daran liegt, dann weiblich zu sein oder eher daran liegt, keine Stammkundin zu sein. Ich glaube, es ist eher so das, dass ich das Gefühl habe, ich gehe in einen Privatraum.
Ja, viele bezeichnen es ja auch als Wohnzimmer, wie wir schon gehört haben.
Das haben wir jetzt etliche Male gehört.
Servus.
Servus,
mach's gut, schönen Abend.
Für's euch. Ebenso, schönen Abend.
Ja, super, Leute, jetzt regnet's. Aber jetzt brauche ich einen Augustiner, glaube ich.
Ja, gehen wir weiter zu Gysi, oder?
Gysi klingt super.
Perfekt.
In Ihnen und um München bin ich bekannt wie ein bunter Hund.
Ja,
ist wirklich so.
Wissen wir schon, wissen wir schon.
Ach so?
Ja, sicher.
Bin am 12.03.49 okay, geboren.
Wahnsinn.
Ja. Und mache jetzt 57 Jahre Gastronomie, teilweise Hauptteil, teilweise Nebenberuflich.
Wahnsinn. Sag, was heißt ein Borzen für dich?
Das heißt kleine Kneipen. Ein Borzen ist ja eigentlich ein, so wie bei mir, wenn es urig eingerichtet ist, du den vernünftige Gäste da hat, die auch lustig sind, mit so einer ganz lustigen Haube drin. Und ich habe zum Beispiel noch nie eine Schlägerei gehabt, in irgendwelchen Borzen von mir. Das ist ja nicht die erste, wo ich da habe. Ich habe einen Schwabing früher eine gehabt, da war ich 22 Jahre. Weil ich habe auch früher die Spaten einen vorne gehabt, sagt der auch was.
Ja, sicher.
Die habe ich 3 Jahre gehabt. Da habe ich ein Wochenende Travestie-Show gehabt und das andere Wochenende haben wir Country Life gehabt und Frühshoppen.
Und der war immer so beleidigt.
Also ich lasse mir immer was einfallen, das ist nicht langweilig.
Und sag, du hast gesagt, du hast nie in deiner ganzen Karriere irgendwelche Schlägereien erlebt.
Ich kann nicht sagen, dass ich irgendwann einmal jemanden mit dem Krankenwagen weggefahren habe oder was. Nix, ich habe noch keine Schlägerei in meinen Lokalen gehabt.
Da drauf,
ja. Und haben die Leute immer gesagt, ja, wie schaffst du das, wie machst du das? Ja, habe ich gesagt, du musst halt aufpassen, was für Leute drin hast.
27 Jahre bist jetzt hier im Viertel. Also ich erinnere mich, es sind einige verschwunden auch von den Borzen.
Es war, wo ich hier angefangen habe, war das ein Glasscherbenviertel. Unmöglich, wirklich unmöglich. Das waren sehr viele Säufer im Viertel. Und die habe ich das erste halbe Jahr nur rausgeschmissen. Weil ich gesagt habe, na, das ist nicht das mein, das ist nicht das, was ich will. Weißt? Dann habe ich geschaut, dass ich die Arbeit, in erster Linie immer die arbeitende Bevölkerung kriege, also die, wo in ihre Arbeit gehen, abends zur Feierabendhalbe kommen, abends vielleicht nochmal wiederkommen. Wir haben auch früh Feste schon gefeiert und drin, also wirklich lustige Abende gehabt. Das, du musst halt drauf schauen. Früh gehen rein zum Stänkern. Die gehen schon mit dem Vorsatz in so ein Lokal, weil sie sagen, pff, scheiß Kneipen, schauen wir mal, was geht. Geht bei mir nicht. Weil wenn einer Stänkern anfängt, und das merke ich, glaube ich, ich bin normalerweise, gell Marion, ich bin normalerweise wirklich harmlos und ruhig. Aber ich kann auch anders.
Ich habe schon mitgekriegt, wenn die Gysi mal grüne Augen hat, dann besser aus dem Weg gehen.
Ja. Schnell reiß aus.
Ja, natürlich.
Aber wie hat sich das so, sage ich mal, vom gastronomischen Angebot oder auch von den Leuten, die hier wohnen?
Also ich bin eine der Älteren jetzt hier. Also ich bin jetzt 27 Jahre da. Da war der Michelli, der ist weg. Da war der Italiener, der war 30 Jahre da, der ist weg.
Weil einige Borzen halt verschwunden sind, du bist da geblieben natürlich. Du hast dich halten können.
Ja, klar.
Wie merkst du sonst, weil es immer mehr Restaurants gibt, die sind ein bisschen high-priced, die sind ein bisschen teurer.
Auch die Restaurants, die tun mir gar nichts.
Die sind da wurscht, oder?
Ich hab mit ihm eine gute Verbindung da drüben, wenn jemand was zu essen will, entweder geht er rüber und holt sich einen Döner oder irgend sowas, der hat alles Mögliche. Oder ich rufe an, sage, du, pass auf, hast einen Gast von mir, mag das und das und das und das. Die bringen das rüber auf den Teller, da gibt es überhaupt keinen Rat in das.
Weißt du, diese ganzen Zwänge mit Gewinn machen und hier, was du immer mehr siehst, dass das an dir
vor
sowas
allen Dingen,
von abprallt.
Ich kenne keinen Neid. Oder ich kenne auch kein, wie soll ich sagen, wenn der jetzt meinetwegen verkauft 2 Bier mehr als ich, interessiert mich nicht so viel. Habe ich noch nie gemacht und war ja nicht.
Wir haben unsere Gäste. In der Zeit kommen so viele neue.
Neue, ja, haben wir jede Menge. Wir haben immer gesagt, du bist eine Ikone im Westend. Die Gäste sagen das, nicht ich. Das sagen meine Gäste. Letztens kommt einer aus Augsburg, der hat das Borzenquartett gesehen.
Ah ja.
Kommt rein. Der erste hat gesagt, ich komme jetzt extra wegen dir aus Augsburg. Du bist doch im Borzenquartett. Sag ich, ja, warum? Ja, ich bin extra dahergefahren, hat er gesagt, weil ich mit dir ein Selfie haben möchte.
Na, echt jetzt?
Frag sie, Alter. Sie war da.
Internetphänomen, Gysi, ja,
mein. Sie war da, gell, Christine.
Wahnsinn.
Das ist geil.
Das bringen wir noch schnell rein.
Also, Pursen, 40, Servus.
Danke, Gysi, für deine Gastfreundschaft. Auf die nächsten 27 Jahre, gell? Zum Heuschnapp sehen wir uns wieder.
Genau, der kommt aus dem Allgäu.
Wunderbar. Einen schönen Abend euch. Grüß euch. So, wir sind jetzt hier Anglerstraße, Ecke Heimeranstraße, auch plus 40 Meter weiter von der Gysi. Und wir wollten eigentlich ins Kaiserstübel gehen. Aber was sehen wir hier?
Ein 24er steht da. Ein vollautomatisierter, personalloser Shop.
Also da, wo früher das Kaiserstübel war, da gibt es jetzt Snacks, Kaffee, Getränke, Süßigkeiten. Es hat 24 Stunden offen und es ist total automatisiert. Also es sind beide verstorben und schwuppdiwupp haben wir hier einen vollautomatisierten Shop neben der alten Post, die auch nicht mehr da ist. Und so schnell kann es gehen hier im Westend. In diesem Sinne,
eine Borzen-Schweigeminute.
Ja. Ja, länger geht eine Botzenschweigeminute auch nicht, aber man muss sagen, es verändert sich natürlich nach der Westendmaus, dem Bavaria Pub und anderen Lokalitäten. Ist das Kaiserstübel jetzt auch weg? Ist es Geschichte? Stattdessen haben wir anonymisierte, automatisierte Trink- und Rauchshops. Mei, dann müssen wir weiterschauen, oder?
Geh mal, geht schon.
Ja, jetzt sitzen wir am Brückenstübel. Wir haben einen strategischen Fehler gemacht. Wir haben die Gleise überquert. Wir sind über die Ganghofer Brücke gefahren. Und sind jetzt erstens nicht mehr im Westend und zweitens will hier niemand mit uns reden. Aber wir machen eine Auszeit und wir melden uns gleich wieder zurück mit Neuigkeiten. Also jetzt haben wir hier gerade zwei Leute getroffen und es ist ja alles nicht weit. Wir gehen jetzt halt in die nächste Kneipe. Also das Bam Bam hatte zu, da wollten wir jetzt hin, aber das kann natürlich passieren, dass es zu hat.
Ja, nun sind wir im Wald gelandet.
Also ein Weißbier für mich bitte.
Drei helle bitte für mich.
Für mich auch bitte.
Hast du ein Obst? Dann nehme ich erstmal.
Hast du einen Slivovitz? Slivovitz.
Hab ich Wodka, hab ich Tequila, hab ich alles hier.
Killer. Ja, dann alles einmal bitte.
Ey, ich hoffe, es ist okay. Wir sind hier von Radio Lora 92.4. Ja. Das Radio. Ist okay, wenn wir einfach nur so ein bisschen aufnehmen?
Radio?
Ja. Welche
Radio meinst du?
92.4. Das ist kostenlos und hier in der Schwanthaler Straße.
Borzen ist für mich ganz klar ein Zusammensitzen, ein absoluter Querschnitt durch die Gesellschaft. Einfach ein Bier zusammentrinken. Zusammenhocken im Viertel und das ist wunderbar.
So, und wie das nämlich auch mit Borzen so ist, ist man ein bisschen vorsichtig mit seiner eigenen Lieblingsborzen. Und deswegen gehen wir jetzt in die letzte Borzen rein. Genau, wir gehen jetzt da rein und es ist vorbei. Wir halten die Anonymität hoch.
Tschüss, Leute. Tschüss. Auf die besten und die Kinder eurer Eltern.
Für diesen Einblick in die Welt der Borzen haben sich die Redakteure den Gepflogenheiten dieser Welt angepasst. Dennoch ist Alkohol ein gefährliches Suchtmittel. Falls Sie oder Angehörige Hilfe benötigen oder das Trinkverhalten in Frage stellen, wenden Sie sich bitte an die Suchthotline mit der Telefonnummer 089 28 28 22. Das war der zweite Teil der Sendereihe Westendperspektiven mit den Themenschwerpunkten Jugend, Kultur und Gastronomie. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier. Gesprochen hat Ingrid Schäffler. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik@lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Westend-Perspektiven. Gefördert durch den Bezirksausschuss 8 Schwanthaler Höhe.